begrüße euch zum Podcast von Kreatives Sachsen. Mein Name ist Friederike Kieslinger und ich arbeite im Programm Selbstständige Arbeitswelten gestalten. Dabei steht die Arbeitswelt von selbstständigen Kreativschaffenden im Mittelpunkt. Der Wert der kreativen Arbeit ist immer wieder ein Schwerpunkt, der bei uns diskutiert wird. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich begrüße zu unserem heutigen Podcast hier in Dresden Frauke Angel. Hallo Frauke.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gut, ich gebe gleich den Ball an dich ab und lass dich selbst kurz vorstellen.
Ja, ich bin Frauke Angel, ich lebe in Dresden seit 14 Jahren und ich bin Autorin in der Kinder- und Jugendliteratur. Gelernt bin ich allerdings Theaterschauspielerin. Also ich habe quasi einen Berufswechsel hinter mir von der einen brotlosen Kunst in die andere brotlose Kunst und bin aber doch sehr erfolgreich.
Dann bin ich gespannt, was du berichtest, wie man dann auch von Erfolg sprechen kann. Also von diesen Bereichen, die du gerade noch als brotlos oder übertragen auch vielleicht als prekär bezeichnet hast. Wenn du dein berufliches Leistungsspektrum mal in Einzelteile zerlegst, was steckt da alles drin an Tätigkeiten?
Ja, das Schreiben vor allen Dingen. Und zwar schreibe ich Kinderbücher und Jugendbücher und Bilderbücher. Ich schreibe aber auch Hörspiele, Theaterstücke, Libretti. Das ist so das erste große Feld. Und dann bin ich 2021 vom Börsenblatt des Deutschen Buchhandels zur Lesekünstlerin des Jahres gewählt worden. Das war wundervoll. Das war in Corona, wo es gar keine Veranstaltung gab. Aber ja, ich lese sehr viel. Also ich bin sehr viel auf Tour. Das war ich auch schon vorher mit meinen Geschichten natürlich. Aber das macht vor allen Dingen monetär ganz viel aus.
Da komme ich nachher gerne nochmal darauf zurück, weil das ein sehr interessantes Thema auch ist. Ganz am Anfang deiner Selbstständigkeit, wie bist du mit dem Thema Preisgestaltung umgegangen? Wer oder was hat dir dabei geholfen, auch Sicherheit zu bekommen? Wir hatten ja gerade am Anfang nochmal so die Beschreibung von brotloser Kunst hin doch zu Erfolg.
Ja, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich war immer selbstständig, also auch schon und Freiberuflerin, auch schon als Schauspielerin am Theater. Also ich war in fast 20 Jahren Theaterarbeit nie in einer Festanstellung. Also ich war permanent in Stück- oder Werkverträgen angestellt und dann zwischendurch immer wieder arbeitslos, wie das so ist. Und damals, muss ich sagen, war ich sehr naiv. Also das hat überhaupt nicht hingehauen. Also schon in der Ausbildung fehlt jede Grundlage. Man wird überhaupt nicht darauf vorbereitet, was das Arbeitsleben letztendlich für einen bereithält an Preisen, an Preisgestaltung, an Verhandlungsspielraum. Da gibt es natürlich auch inzwischen Tabellen vom Börsenverein und so weiter, NV-Solo-Gehalt. Aber selbst das muss ich sagen, also ich war damals blutjung, nur für mich selbst verantwortlich, das hat überhaupt nicht gereicht. Also es hat nie gereicht. Vom ersten Augenblick an nicht quasi das erste Stück. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin eingestiegen mit 1,6 Bruttogehalt im Monat. Da kam dann 1,2, 1,3 raus. Und da ich aber als Gastschauspielerin unterwegs war, hatte ich meistens auch 2 Wohnsitze zu bezahlen plus Fahrtkosten, die man dann zum Teil noch extra verhandeln konnte. Aber ich habe eigentlich von Anfang an immer mindestens 2 Jobs gehabt. Also ich habe 14 Jahre in der Gastro gearbeitet nebenbei und noch 1000 andere Jobs gemacht, um zu überleben, also um meine Kunst machen zu können. Als ich dann gewechselt bin in den nächsten Beruf, da war ich ja schon wesentlich älter, das ist jetzt 2017 habe ich mein Kinderbuchdebüt gegeben, 2015 habe ich mit dem Radio angefangen, also ist noch nicht so lange her, da war das schon ganz anders. Also da hatte ich auch keine Ahnung davon, was man so verdient in der Buchbranche. Aber mir war schon klar, was ich verdienen muss. Also was ich möchte und muss, um überleben zu können. Inzwischen hatte ich da auch schon 2 Kinder. Da ist der Augenmerk ganz anders. Aber trotzdem, das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Wie geht das? Also man muss aufgeklärt werden, finde ich, schon direkt in der Ausbildung. Man muss anfangen zu netzwerken, man muss sich austauschen und das mache ich bis heute. Genau, ich habe da sehr viel gelernt.
Nochmal ganz kurz eine Zwischenfrage, auch der Sprung von der darstellenden Kunst, du bist Schauspielerin, in den Buchmarkt, wie kam es dazu?
Oh, der ist eigentlich aus der Not heraus geboren, oder nicht eigentlich, der ist aus der Not heraus geboren. Also erstmal bin ich Mutter geworden und habe da schon festgestellt, das haut irgendwie alles gar nicht mehr hin. Also mein damaliger Mann und der Vater meiner Kinder, wir hatten uns das relativ naiv vorgestellt. So, ich mache einfach weiter wie bisher und er sitzt mit den Kindern zu Hause und ist in der Festanstellung. Das ging gar nicht. Also spätestens beim zweiten Kind und dann Schulpflicht. Man kann ja auch nicht reisen mit den Kindern und so weiter. Und hat eben auch so ein geringes Einkommen. Also hätte ich jetzt ein mega Einkommen gehabt, hätte ich ja sagen, kommt alle mit oder ich zahle die Nanny oder sonst was. Das ging nicht. Also da gab es den ersten Bruch und den zweiten Entscheid. Einen Bruch gab es aber, als meine Mutter sehr schwer an Krebs erkrankte und ich gemeinsam mit meinen zwei Brüdern, die ich habe, entschlossen habe, sie zu mir oder zu meiner Familie nach Dresden zu holen, um sie zu pflegen oder eigentlich beim Sterben zu begleiten. Also es war schon klar, das ist nicht heilbar. Ja, und das waren dann so zwei sehr intensive Jahre, die ich am Krankenbett meiner Mutter verbracht habe. Und die mich wirklich vor so eine Entscheidung gestellt haben, was mache ich? Also ich konnte überhaupt nicht mehr spielen. Am Anfang habe ich das noch probiert. Ich hatte hier in Dresden gerade angefangen, was aufzubauen, auch in der freien Szene. Und das ging aber nicht. Also ich stand dann halt auf der Bühne und hatte irgendwie einen Pieper in den Requisiten liegen, falls ein Notruf reinkam. Also ich war fix und alle. Genau. Und dann habe ich mir überlegt, was könntest du denn jetzt noch machen, was dich am Krankenbett sein lässt, wozu du kein Studium brauchst. Was kannst du denn noch? Und das war früher schon mal eine Überlegung Richtung Journalismus. Also Schreiben hat mir Spaß gemacht, hat mich interessiert. Ich habe gelesen wie eine Weltmeisterin. Und dann habe ich angefangen, am Krankenbett meiner Mutter zu schreiben. Und zwar, das ist ein bisschen lustig, es gibt so eine schöne Seite im Netz, autorenwelt.de. Da stehen immer so Förderungen und Preise, Stipendien und so drin. Und das habe ich damals zum Anlass genommen, mich so auf Wettbewerbe zu bewerben. Kleine Kurzgeschichten. Eigentlich in der Erwachsenenliteratur hauptsächlich, weil im Kinderbuchbereich wird da nicht sehr viel ausgeschrieben. Ja, und dann habe ich da so einen Preis nach dem anderen abgeräumt. Und 2014 ist meine Mutter gestorben und im selben Jahr habe ich dann den Literaturförderpreis Ruhr gewonnen. Und irgendwie war da klar, also das muss weitergehen. Und dann dachte ich, naja, ich hatte inzwischen genug in der Schublade sozusagen und habe dann diese unverlangt eingesandten Manuskripte, wie das so schön heißt, verschickt und hatte mit Sicherheit auch Glück und einen relativ langen Atem. Also ich setze das in Anführungszeichen, weil ich hatte mir damals ehrlich gesagt vorgenommen, ein Jahr gebe ich mir. Also ein Jahr, dann muss das klappen. Aus dem ein Jahr sind dann letztendlich drei geworden, aber es hat geklappt und inzwischen ernähre ich damit meine Familie.
Super wichtiger Impuls, auch anderen mitzugeben, zu sagen, also wenn du an etwas glaubst und das Gefühl hast, das ist gut und nicht nur du findest es gut, andere auch sich für Wettbewerbe anzumelden, also wirklich auch den Mut zu haben, ne?
Super. Und da gibt es leider nicht so viele, die dann uneingeschränkt zur Verfügung stehen, weil ich zum Beispiel war ja schon relativ alt, also manchmal war das so skurril. Also ich habe mich ja als Nachwuchs bezeichnet, aber mit 40 war Schluss mit dem Nachwuchs und so weiter. Ich bin jetzt 50, also oder ist halt dann irgendwie anders gebunden an Ort oder sonst was. Stipendien sind dann nochmal eine ganz andere Sache, ne? Also da könnte ich auch ein Buch drüber schreiben.
Da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Handlungsbedarf. Genau. Das stimmt. Jetzt hast du vorhin schon klar eine Summe genannt. Wenn wir heute über wertkreative Arbeit sprechen, wird innerhalb deiner Branche wirklich offen über Geld gesprochen?
Natürlich nicht. Und das ist richtig scheiße. Und deswegen sitze ich eigentlich auch hier, weil ich finde, wir müssen unbedingt über Geld sprechen. Und immer mehr. Und es muss alles transparent und offengelegt werden. Weil ansonsten ergibt das gar keinen Sinn. Das fängt an mit diesen Vertragsklauseln, dass man über das Gehalt gar nicht sprechen darf. Was übrigens nicht stimmt. Ich war sogar mal in jungen Jahren, vor über 20 Jahren, bei einem Anwalt, weil ich einen Fall hatte im Theater, wo ich dachte, das gibt's ja wohl nicht. ich muss da jetzt mich beschweren, der Kollege verdient viel mehr als ich und so weiter. Und da wurde mir gedroht damit, dass das in meinem Vertrag steht. Aber ich bin ja keine Arbeitnehmerin in einem festangestellten Verhältnis. Also es geht nicht darum, dass ich ein Betriebsgeheimnis ausplaudere oder diese geheimnisvolle Entwicklung meiner Firma verraten könnte oder so. Nee, es geht darum, dass ich einen Honorarvertrag habe und in dem Fall war ich entsetzt, weil der Kollege verdiente das mehr als das Doppelte von dem, was ich verdiene, für eine kleine Rolle. Und ich hatte die Hauptrolle und ich dachte, das gibt's ja wohl
und
nicht.
Und das heißt, Gender Pay Gap ist auch sowohl in der Darstellungskunst als auch
ein Megathema.
Und Autorinnen ein großes Thema.
Ja, und ich bin aber auch froh, da gibt's ja inzwischen, also wie gesagt, lang ist es her, dass ich Schauspielerin war, das waren die Anfänge vom Internet. Da gibt's inzwischen viele Netzwerke, die sich darum kümmern und die das auch offenlegen. Aber Gender Pay Gap, ich glaube, bundesweit liegen wir bei 18%. Die allerneuesten Zahlen, ich habe sie mir sogar gestern extra nochmal angeguckt, von der KSK, belegen, dass wir im künstlerischen Bereich da ganz weit abgeschlagen sind. Also wir bewegen uns zwischen 20 und über 40% je nach Sparte. Mhm. Und zum Beispiel im Bereich Wort sind das gerade aktuell 22%. Mhm. Kann man sich ausrechnen, was der Kollege mehr verdient als ich. Und deswegen, wir müssen darüber reden, weil ich bin nicht der Meinung, dass es ein individuelles Problem ist. Ja, wir müssen lernen zu verhandeln, das müssen Mädchen und Frauen auch lernen, die müssen ein Selbstbewusstsein mitkriegen, aber es ist ein strukturelles Problem.
Definitiv.
Ganz genau. Und das können wir, glaube ich, nur lösen, indem wir transparent sind, indem wir Banden bilden, also Netzwerken auf jeden Fall und diese Strukturen verändern.
Und dann darf es nicht nur diesen Equal Pay Day Anfang März jeden Jahres geben, um darauf aufmerksam zu machen, sondern das muss durch das ganze Jahr hinweg lautstark nach draußen kommuniziert werden.
Ganz genau.
Wenn du jetzt dich selbst beschreiben solltest bei Preisverhandlungen von der Skala von 1 bis 10, von eher zurückhaltend bis hin ganz souverän und stark in der Verhandlung, wo kann man dich hinregeln?
Also mittlerweile stehe ich locker auf einer 9, würde ich sagen. Ich bin da auch.
Es klingt aber auch nach einer Lernkurve so ein bisschen.
Eine riesen Lernkurve. Also selbst in meinem zweiten Beruf, ich kann mal eine kleine Anekdote erzählen. Also als ich angefangen habe, ich hatte ja keine Ahnung, was zum Beispiel bei einem Buchverkauf überbleibt. Ich wusste das nicht. Diese Abrechnung gibt's ein oder je nach Verlagsvertrag zweimal im Jahr. Also war mir klar und lesen wollte ich ja sowieso, das ist mein Metier, das ist die kleine Bühne für mich und ich liebe das. Und da habe ich angefangen, ich habe dann so Schulen angeschrieben, so in der Nachbarschaft und habe so gesagt, und die haben gefragt, was kostet's denn? Und ich so, naja, so 1 Euro pro Kind. Und dann habe ich dort wirklich Klassenzimmerlesungen gegeben und meine Lesungen sind sehr sportlich, 90 Minuten, manchmal habe ich gnadenlos überzogen, 3-4 Schulstunden für 25 Euro. Also brutto, ne? Ich muss das auch noch versteuern. Und dann dachte ich so, was machst du hier? Also ich sag das jetzt nur mal so von wegen Lernkurve. Ich habe sehr viel gelernt. Also in meinem Metier bin ich, glaube ich, durchs Netzwerken und durch diese Gespräche, die ich suche und die ich auch fordere, inzwischen da angekommen, dass ich ganz genau weiß, was ich wert bin und was meine Leistung wert ist, was ich verlangen kann. Und diese 1%, in dem ich vielleicht da noch schwanke, sind da neue Bereiche. Also wenn was dazukommt, was ich noch nie verhandelt habe, da bin ich inzwischen aber auch klug, ich gebe keine Antwort mehr sofort. Also mich fragt jemand, ja, was würdest du denn jetzt nehmen für den Podcast, keine Ahnung was, oder das Interview? Und dann sage ich, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich melde mich morgen. Und dann hänge ich mich ans Telefon und dann rufe ich alle Leute an, die das schon gemacht haben und sage, was nehmt ihr denn eigentlich? So. Und das ist gut, das ist richtig gut, um da
Das erlebe ich ja selber auch in meiner Arbeit in Beratung auch immer wieder, dass so dieses Prinzip Pistole auf die Brust und jetzt entscheide dich mal sofort, ob du den Auftrag haben willst, ja oder nein, anstatt erstmal Luft dran zu lassen, zu sagen, man ist in der Lage, auch mal eine Nacht drüber zu schlafen, sich auch erstmal überhaupt mit dem Preis auseinanderzusetzen oder auch zu recherchieren. Ne? Und das ist so, was gerade bei Berufsanfängerinnen immer wieder so ein großes Fettnäpfchen ist, zu sagen, ich brauche das jetzt, ne? Und dann zack, ist man irgendwo in der Sache drin und kriegt hinterher irgendwie mit, dass sich das nicht gut angefühlt hat und dass man eigentlich unter Wert gearbeitet hat.
Genau, das ist übrigens ganz schrecklich. Und das ist auch was, das könnte ich jetzt mal den Auftraggeber mit auf den Weg geben. Ne? Egal, was in irgendeinem Vertragsentwurf steht oder was wir da unterzeichnet haben, wir reden über Geld. Also ja. Wir KünstlerInnen reden über Geld und zwar ständig und allerspätestens nach der Veranstaltung beim zweiten Bier. Da kommen die Zahlen auf den Tisch. Natürlich immer der Satz, das musst du aber für dich behalten, den ich nicht verstehe. Warum? Ja. Also wem nützt denn eigentlich diese Verschwiegenheit? Ja, uns nicht, sondern immer nur dem Auftraggeber, der Auftraggeberin. Und ja, wir reden darüber. Und kleiner Tipp für die Auftraggeber, wenn dann rauskommt, dass ich mich unter Wert verkauft habe, und zwar extremst, wir reden nicht von 20 Euro, dann entstehen natürlich auch bitterböse Gefühle. Und das habe ich auch schon erlebt. Also an mir selbst, aber auch an Kolleginnen. Oder was bekommst du? Also man ist zusammen zum Beispiel auf einem Festival, auf demselben Festival. Also man hat die gleiche Veranstaltung. Und dann stellt die Kollegin fest, du kriegst 200 Euro mehr pro Lesung. Das ist ja so. Und die geht natürlich am nächsten Morgen mit so einer Flappe zur Arbeit.
Schafft keine gute Stimmung.
Das, genau. Also das darf man den Auftraggeberinnen ruhig mal mitgeben, dass
und
das rauskommt.
Du den Auftraggeberinnen noch mitgeben solltest, worin der Wert deiner kreativen Arbeit besteht, auch was so unsichtbare Tätigkeiten betrifft oder wo du selber auch festgestellt hast, dass du immer wieder auch in Vorleistung gehst, was alles so implementiert zu einer bestimmten Summe zusammenzufassen ist, aber auch die Wertigkeit des Künstlerischen, was wäre das alles?
Ja, erstmal muss ich sagen, das kommt ein bisschen auf die Auftraggeber an, weil ich finde inzwischen, dass ich manchen AuftraggeberInnen das nicht mehr erklären muss. Die aus meiner Branche kommen, die sollten das wissen, was ich leiste. Also, und das ist aber auch meistens so. Also wenn mich eine Bibliothek oder ein Literaturhaus einlädt zu einer Lesung, dann muss ich denen nicht erklären, dass ich da erstmal ein paar Monate saß, ein Buch geschrieben habe, dass ich mir jetzt was für die Lesung überlegt habe, dass ich einen Anfahrtsweg habe, dass es nicht nur die 90 Minuten sind und so weiter. Das passiert dann eher bei Leuten, die nicht aus der Branche kommen, LehrerInnen zum Beispiel. Ne? Die denken da, ach, ganz schön, jetzt machen wir mal eine Klassenzimmerlesung oder hier für die Schule. Wir haben da gerade so ein schönes Fest und so weiter. Und dann, oh mein Gott, das wollen sie haben. Das ist aber ein Stundenlohn, das gibt's ja wohl gar nicht. So, also da merkt man dann, genau, da merkt man Widerstand. Und da bin ich aber, wenn die freundlich sind, auch sehr gerne bereit, das zu erklären. Weil all das, was dahinter steckt, ist natürlich erstmal zum Beispiel in meinem Fall jetzt das Schreiben. Ich muss ja erstmal das Buch geschrieben haben, aus dem ich dann lesen kann. Aber wie ich schon sagte, dann eben auch eine Lesung wird vorbereitet und so weiter. Und dazu kommt ja auch noch, dass ich mit meinem Honorar ganz andere Dinge abdecken muss, als die angestellte Lehrerin zum Beispiel. Also ich versichere mich selber, Krankenrenten und Sozial, also über die KSK. Ich mache mein Büro selber, ich mache meine Steuer selber, ich sorge dafür, dass meine Homepage funktioniert, dass ich immer eine aktuelle Presseschau habe, dass ich Fotos habe. Das ist wirklich... Also da steckt ein Betrieb hinter, ein Fraubetrieb in meinem Fall. Und da spielt natürlich alles in der Preisgestaltung eine Rolle. Was ganz witzig ist in unserem Fall, auf meinen Lesungen biete ich mit den Kindern auch immer an, dass die mir Fragen stellen können. Und so ganz häufig kommt die Frage, sind sie reich und berühmt? So, und dann sage ich, naja, was glaubt ihr denn? Und wenn meine Lesung toll war, sagen die, ja, auf jeden Fall. So. Und dann mache ich immer so ein kleines Spiel mit denen. Das Buch, was ich gerade vorgelesen habe oder aus dem ich gelesen habe, gucke ich ihnen drauf, sage, ach, guckt mal hier, 15 Euro. Was glaubt ihr, was ich davon kriege? Ja, 15 Euro. Dann sage ich, ja, aber hat da vielleicht noch jemand anders mitgearbeitet? Und dann tasten wir uns ran. Zum Schluss bin ich so bei 26 Positionen. Manchmal muss ich je nach Altersklasse, muss ich denen dann auch helfen. Na, also vom Drucker, Papier, Lektorat, Satzgestaltung, Illustrationen natürlich und so weiter. Und dann kommt so, naja, okay, die Hälfte. So, und also bis vor letztes Jahr habe ich, glaube ich, auch immer noch erzählt, ich würde irgendwas zwischen 80 Cent und 1,20 Euro pro Buch verdienen. Dann kam eine berühmte deutsche Kinderbuchautorin und klärte mich nochmal auf und sagte, nein, es sind 42 Cent. Wow. Weil du musst ja auch noch Einkommens- und Umsatzsteuer abrechnen, du musst die KSK abrechnen und vom Büro wollen wir mal ganz zu schweigen, das hatte die in ihrer Rechnung auch nicht drin. Also es ist, wir leben nicht vom Buchverkauf. Mhm. Also es sei denn, man schreibt mal einen Bestseller, was jetzt im Kinderbuchbereich
nicht der tägliche Fall ist.
Genau.
Wenn es um nochmal so die Betrachtung zur Auftraggeberin-Seite, also wenn es darum geht, immer wieder den Wert kreativer Arbeit zu erklären und du ja oftmals sicherlich auch erlebst, in diese Erklärung gehen zu müssen, was würdest du dir wünschen, worin bestände mehr Aufklärung auf deren Seite, auch ein Verständnis, ein Zugang zu kreativer Arbeit, auch zu diesen Arbeitswelten kreativer Menschen, die ja doch sehr mannigfaltig sind und gibt es vielleicht auch Ideen, utopische Ideen, wie man beide Welten besser zusammenführen könnte?
Naja, meine AuftraggeberInnen spalten sich ja eigentlich in zwei große Gruppen. Das sind jetzt, sage ich mal, die Verlage oder Redaktion, jetzt beim Hörfunk, die Sender und dann eben die VeranstalterInnen. Oh, ich habe da ganz viele Wünsche, so ist das nicht. Also, auf VeranstalterInnen-Seite, ich muss auch mal ein Kompliment machen. Also Wertschätzung ist nicht nur monetär. Also das spielt natürlich die größte Rolle. Daran lässt sich das auch bemessen. Aber wenn ich zu einer Veranstaltung hinkomme, die in der Regel bei mir natürlich früh sind, Schule- oder Kindergartenzeiten, dann ist das auch hübsch, wenn man mal einen Kaffee angeboten bekommt oder wenn man gerade 400 Kilometer gefahren ist irgendwie. Mhm. Haben Sie schon gefrühstückt, Frau Angel? Mhm. Also das ist ganz toll, genauso wie der Blumenstrauß hinterher oder noch besser die Schokolade, weil die hält auch im Zug. Also nicht lange durch, aber so. Und bei Verlagen, da ist es vielleicht bei mir ein bisschen speziell, weil ich nicht bei einem Verlag unter Vertrag bin, Glück gehabt, aus Unwissenheit ehrlich gesagt auch, sondern bei ganz vielen, dass die natürlich berücksichtigen müssen. Also ich lebe jetzt nicht davon, dass ich, also um mal so einen Vorschusspreis zu sagen, die bewegen sich bei uns, wenn ich ein Buch schreibe, so zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Hm. Ja, also davon kriege ich keinen einzigen Monat gestemmt mit meiner Familie brutto. Also da bin ich natürlich jetzt nicht permanent abrufbar. Also mir zum Beispiel ist da ganz wichtig, dass zum Beispiel Deadlines eingehalten werden. Wenn wir vertraglich was ausgemacht haben, nur weil es bei denen im Verlag zum Beispiel rund geht, die haben alle einen Festvertrag und da verschiebt sich mal ein bisschen was, das geht nicht. Also mein Terminkalender sieht aus wie der von einer fetten Managerin. Hm. Das ist alles eingetaktet und
verschiebt sich aber dadurch immer wieder einiges. Ne?
Genau. Und wir haben ja eh schon total unregelmäßige Arbeitszeiten. Also man kann das positiv finden, aber ich arbeite auch am Wochenende, ich arbeite abends, ich arbeite im Urlaub, sehr gerne sogar, aber was das Schöne ist, man kann halt überall arbeiten, ist aber auch gleichzeitig die Krux und das ist auch gnadenlos. Also das kenne ich auch von VeranstalterInnen-Seite, wenn es denen passt, sonntagsabends mal anzurufen, dann rufen die an. Und wollen noch irgendwas aushandeln, wo ich denke so, also ich mache jetzt auch mal Wochenende.
Also mehr Verständnis auch für das bewusst auch mal Telefon ist aus. Ne, auch du hast deine ganzen klassischen Arbeitszeiten und
zum Beispiel oder eben einfach, dass sie nicht der Nabel der Welt sind, dass ihnen klar sein muss, dass wir sehr viele Baustellen bedienen, wir freischaffenden KünstlerInnen. So.
Liebe Frauke, wir sind am Ende angekommen. Noch eine letzte Frage. Wir haben Ferien. Ich brauche noch etwas für mein Reisegepäck. Hast du eine Buchempfehlung als Frau vom Fach?
Also, ich weiß nicht, ob das was für deinen Urlaub ist, ehrlich gesagt, aber ich beschäftige mich tatsächlich gerade sehr, sehr viel mit dem Thema, worüber auch wir auch heute geredet haben. Eigentlich bin ich nämlich totaler Roman-Fan und Belletristik-Fan, aber seit einem Jahr habe ich fast nur Sachbücher. Ich greife mal kurz in meine Tasche, mit was ich denn heute hier in der Bahn angereist bin. Ich habe hier zwei Bücher dabei und zwar einmal, sehr spannend, auch passend zum Thema, Mareike Kaiser. Mhm. Sagt ihr dir was?
Nee,
nein,
noch nicht.
Ganz toll. Also tolle Frau, auch war letztes Jahr hier im Hygienemuseum. Mhm. Wie viel heißt das Buch? Was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Erschien im Rowohlt Verlag, kann ich sehr empfehlen. Also da sind Interviews mit Menschen bei der oder welcher Geschlechter auch immer, aus allen Lebenslagen, also vom Flaschensammler bis zur Millionärin. Sehr spannend. Und natürlich über die Abschaffung des Kapitalismus geht es. Und dann gerade ganz frisch gelesen, keine Aufstiegsgeschichte von Olivier David. Warum Armut psychisch krank macht. Das ist übrigens auch, also das in Kombination plus Solo-Selbstständigkeit, da gibt es noch ein tolles Buch von Anne Dittmann, Solo, Selbst und Ständig.
Ja, das kenne ich.
Was Alleinerziehende wirklich brauchen. Also das wäre so ein Packet, da geht es um Geld, es geht um Herkunft, es geht um Status und um Macht, wie wir überleben.
Wow, also genau die wichtigen Themen. Frauke, danke für das super sympathische Gespräch mit einer Frau mit einer großen Vorbildwirkung für viele junge Autorinnen, wie ich finde. Und dir alles, alles Liebe und viel Erfolg weiterhin.
Ja, vielen lieben Dank.
Danke dir.
Kreatives Sachsen. Vernetzt, informiert und supportet auch euch. Mehr dazu auf kreatives-sachsen.de.
Kreatives Sachsen. Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.